Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir schauen zurück auf den Grand Prix von Ungarn und wie immer sind wir mit unseren Fahrerbewertungen zu allen 20 Fahrern am Start. Wir sagen, was unserer Meinung nach gut und schlecht gelaufen ist und vergeben natürlich zu jedem einzelnen Fahrer Punkte. Bisschen Analyse ist natürlich dabei, ist also für alle interessant. Genauso übrigens wie unser Quiz traditionell in der Mitte der Folge. Da könnt ihr schön mitraten im Kreis Fragen, Dave. Da führe ich immer noch meine längste Serie bisher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das heute reißt oder nicht. In dem Sinne würde ich sagen, bist du ready?
Ich bin ready.
So, mein lieber Dave, wir sind wieder mal bei den Fahrerbewertungen und wir steigen direkt ein. Wir fangen, wie immer, ihr kennt das Spiel, beim letzten Team der Konstrukteurswertung an und arbeiten uns nach vorne.
Nein, machen wir nicht.
Ah, Dave, du möchtest einen kleinen Hinweis auf die Community, ja? Dann machen wir das doch, bauen wir ein. Also ihr wisst, alle Episoden gibt es als Podcast und als YouTube-Video, kommen gleichzeitig raus. Und ihr helft uns wahnsinnig, indem ihr auf den Abo-Knopf drückt, egal ob in eurem Podcast-Player oder auf YouTube. Dadurch können wir mehr und besseren Content produzieren. In dem Sinn sagen wir schon mal Danke. Und da wir alle was davon haben und wir das jetzt gesagt haben, steigen wir jetzt ein mit Sauber. Die haben immer noch 0 Punkte in der Konstrukteurswertung.
Stopp. Bevor wir heute loslegen, haben wir noch zwei kleine Meldungen, die auf jeden Fall mal erwähnt werden möchten. In den Highlights hatten wir keinen Platz dazu tatsächlich, aber ich finde, das sollte nicht untergehen. Wir haben einen deutschen Weltmeister tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Der eine oder andere kennt ihn noch aus der Formel 1, Pascal Wehrlein, seines Zeichens, ja, Pilot oder Testpilot bei Mercedes und ist auch mit dem Manor-Marussia-Team damals ein paar Rennen gefahren, auf jeden Fall. Er hat sich den WM-Titel in der Formula E geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu von uns an dieser Stelle auf jeden Fall. Reife Leistung gibt auch ein Leben nach der Formel 1-Karriere. Und das Leben vor der Formel 1-Karriere nimmt für Andrea Kimi Antonelli langsam Gestalt an. Nachdem er bereits in Silverstone das Sprintrennen gewonnen hat im Regen, hat er sich in Ungarn jetzt tatsächlich den Sieg im Feature Race geholt. Das ist der Grand Prix der Formel 2, wenn man so möchte. Komm langsam ins Rollen, der Kollege. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr coole Geschichte. Vielleicht wird es ja relevant, was die Cockpit-Vergabe bei Mercedes angeht. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt starten wir durch mit den Fahrerbewertungen und wir fangen traditionell hinten an. Da liegt im Moment immer noch Sauber.
Yes, endlich darf ich loslegen. Also, wir fangen an mit Sauber und das Team heißt Bottas und Joe. Bottas ist in der Quali 12. geworden, im Rennen 16. Joe ist in der Quali 18. geworden und im Rennen 19. Dave, was gibt's denn bei den Kameraden?
Beiden Kameraden kriegen von mir 6 Punkte im Falle von Valtteri Bottas und 4 Punkte im Falle von Joe Ganu. Das liegt daran, der gute Valtteri Bottas hat mehr oder weniger das Wochenende lang eine einzige Testsession absolviert. Er hatte als einziger von beiden das deutlich ungebaute und erweiterte Auto von Sauber. Ja, kamen große Upgrades zum Tragen. Manch einer munkelt schon, es ist mehr oder weniger ein zweiter Red Bull, zumindest was die aerodynamischen Formen außen betrifft. Er hat sich damit ganz wacker geschlagen, im Qualifying sah es gut aus. Im Rennen ging es dann nach hinten, weil, der Sauber doch ziemlich seine Reifen aufgefressen hat. Das sind so Eigenschaften, die hatten wir im letzten Jahr bei Ferrari, bei Haas. Da hat die Sauber Truppe auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor sich. Immer noch relativ weit weg von den Punkten. Bottas hat das Beste draus gemacht, aber mehr als leicht überdurchschnittliche 6 Punkte sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Joe Ganu, 4 Punkte, wie gesagt. Er war mehr oder weniger immer Letzter. Er hatte das alte Auto nur zur Verfügung, das ist natürlich ein Nachteil. Im Qualifying war er 18., da hatte er beide Alpine-Piloten hinter sich gelassen, aber die waren auch nur auf den letzten Positionen, weil sie sich verzettelt haben, was das Timing angeht beim Regen. Die Strecke wurde dann doch schneller im Qualifying, sie waren aber nicht mehr auf der Strecke, um sich zu verbessern, alle anderen Piloten schon und nur deshalb ist Joe Ganu vor den beiden Alpines gelandet. Im Rennen ist er dann wieder zumindest hinter dem einen alpinen Ziel angekommen, der ins Ziel gekommen ist. Was soll man dazu sagen? Also viel schönreden kann man da nicht. Ich denke, mit 4 Punkten ist er ehrlich gesagt noch ganz gut bedient. Die Leistungen lassen wirklich zu wünschen übrig vom Chinesen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Ich gebe Valtteri Bottas 7 und Guanyu Zhou auch 4. Man muss zur Ehrenrettung von Zhou aber auch sagen, dass er einen frühen Boxenstopp hatte. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn man, eigentlich ist es gut, wenn man früh in die Box kommt. Aber da war es halt so, dass er so früh in die Box gekommen ist. Ähnlich auch wie Ricardo, denn Ricardo bei den Racing Bulls, der hat dann sich auch ziemlich geärgert am Ende des Rennens oder auch schon während des
Rennens. Und beide Haas-Piloten also auch übrigens, die waren auch sehr früh an der Box.
Genau, und Joe war, glaube ich, sogar der Erste. Der ist dadurch halt einfach hinten hängen geblieben und konnte dann auch nichts mehr machen. Auf einer Strecke, wo das Überholen nahezu unmöglich ist, vor allem mit dem Sauber. Alessandro Alloni Bravi, der hat gesagt, dass es leider wieder die Bestätigung war, dass sowohl unser Renntempo-Zitat als auch unsere Konstanz bei verschiedenen Reifenmischungen derzeit nicht ausreichen, um Punkte zu kämpfen. Er hat gesagt, nach den positiven Qualifikationsergebnissen dank der neuen Updates, also es gab ja ein großes Update bei Sauber, das wissen wir ja, gibt es immer noch Leistungspotenzial im Renntrim, insbesondere in schmutziger Luft. Wir sahen, wie Valtteri einige Überholmanöver ausführte am Anfang des Rennens gegen Ricciardo und am Ende gegen Sargeant und Ocon. Ja, es änderte aber nichts am Rennergebnis für uns insgesamt und wir sahen, dass wir mit unseren Rivalen auf der Strecke zumindest mal kämpfen konnten. Also es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch noch lange weg von gut. Schauen wir mal. Also vielleicht wird es ja noch irgendwas mit dem Punkt in einem Rennen, das vielleicht besser läuft. Ungarn hätte ich eigentlich erwartet, dass es den Sauber eigentlich liegt. Schauen wir mal. Man braucht ja auch manchmal, um die Updates zu verstehen. Wir springen zum nächsten Team. Das da heißt Williams mit Alex Albon und Logan Sargeant. Alex Albon Quali 13. Rennen, 14. Sargeant 14. in der Quali und 17. im Rennen, Dave. Was gibst du
dir? Yo, beiden? Alex Albon kriegt von mir für seine Leistung in Ungarn über das ganze Wochenende hinweg 7 Punkte. Logan Sargeant kriegt 6 Punkte von mir. Liegt daran, dass Logan Sargeant einen, Hauch schlechter war als Alex Albon, aber tatsächlich gar nicht so viel. Seitdem er gleichwertige Teile am Auto hat, ich glaube, das ist seit Österreich der Fall, schlägt sich der Amerikaner tatsächlich sehr wacker, ja. Also, hätten wir diese Art von Leistung von ihm konstant gesehen in den letzten anderthalb Jahren, denke ich, müssten wir wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, ob er ein Cockpit verdient hat in der Formel 1 oder nicht. Also er hat sich deutlich gesteigert in den letzten Wochen und Monaten. Das Selbstbewusstsein kehrt zurück. Und ja, ich denke, das sieht man so ein bisschen. Er hat sich sehr gut qualifiziert. P14, nur einen Rang hinter Albon, sagt eigentlich schon alles. Ja, er ist dann mehr oder weniger auf Augenhöhe mit seinem Teamleader. Er hat dann im Rennen einfach den Start vergurkt und dort die meiste Zeit verloren. Und ja, nach vorne ging nichts mehr. Beide Williams hatten ja mit der Hitze dann doch recht deutliche Probleme. Auch deswegen konnte Alex Albon nicht viel ausrichten vorne. Er hing dann ganz, ganz lange hinter Alonso. Der ist natürlich nicht so unbedingt einfach zu überholen. Ja. Und Alonso hat da das Teamgame gespielt, wie man so schon sagt, und hat versucht, dem Lance Stroll ein bisschen Platz zu verschaffen nach vorne für einen etwaigen Boxenstopp oder ein Undercut, irgendwie, ja, so ein Puffer einfach. Alex Albon hing dahinter, konnte nichts ausrichten. Wenn man lange hinter einem Piloten herfährt, gehen die Temperaturen natürlich erst recht hoch. Reifenverschleiß wird höher und. Ihr kennt das Spiel. Ein okayes Wochenende für Williams, denke ich. Angesichts der Streckencharakteristik, die ihnen nicht entgegenkommt, kann man sagen, die sind mit einem blauen Auge davongekommen. Keine Punkte, aber jetzt auch keine Katastrophe. 7 für Albon, 6 für Sargeant. Ich glaube, du siehst es ähnlich.
Ich sehe es genauso. 7 für Logan, für Albon und 6 für Logan Sargeant. Und lass uns mal schauen, was die Fahrer und der Sportdirektor von Williams gesagt hat. Sven Smeed, der Sportdirektor, hat gesagt, mit dem langsamen Verschwinden der Wolkendecke vor dem Rennstart und den hohen Streckentemperaturen wussten wir, dass es entscheidend werden würde, freie Luft zu finden und die richtigen Momente für die Stops zu wählen. Ja, und da hat es dann aber auch gelegen. Alex hat einen großartigen Start und fand sich hinter den Essens wieder. Du hast es ja gerade gesagt, Dave. Leider konnten wir nach dem ersten Stop nicht an Fernando vorbeikommen. Du hast ja gerade auch schon richtig ausgeführt. Der hat seinen Teamkollegen Lance Stroll gedeckt. Und danach ging nicht mehr viel zusammen. War ein schwieriges Rennen. Dementsprechend Platz 14. Und bei Logan Sargeant hat er auch gesagt, der liebe Sven Smeed, der hatte keinen guten Start, einen schwierigen Start, verlor Position gleich, fand sich nach jedem Stop ständig in der S-Train im schmutzigen Luft wieder, zeigte aber dann während seines Stints gelegentlich gute Pace. Ja, ein bisschen unglücklich für beide. Und Alex Albon hat dann noch hinzugefügt, der hat auch ein bisschen sich während des Rennens aufgeregt, ein bisschen auch diskutiert. War Verstappen nicht der Einzige im Rennen, aber Alex Albon hat es wesentlich kompatibler gemacht und höflicher. Der hat gesagt, I don't appreciate us changing the tactics all the time. Also er findet es nicht gut. dass man da ständig hin und her springt. Denn sie sind mal von 3 auf 2 Stops und haben ihn dann halt ein bisschen verwirrt. Und da musst du als Fahrer ja dann auch, also man muss es nachvollziehen, dann musst du die Reifen anders hernehmen und so. Und dann musst du dich was Neues einstellen. Das macht keinen Spaß, wenn man da einmal das eine, einmal Hü, einmal Hot. Also war frustrierend, aber naja, sie schauen auch schon aufs nächste Rennen. Und wir schauen aufs nächste Team. Das da heißt Alpine.
Korrekt.
Ist ein 8. in der Konstrukteurs-WM. Gasly, 20. in der Quali und ist dann nicht ins Ziel gekommen. Und Ocon, 19. in der Quali und ist als 18. ins Ziel gekommen. Also das war ein geschenktes Wochenende für Alpine.
Schon wieder, muss man sagen. Also da ist aktuell der Wurm drin. Um es kurz zu machen, Pierre Gasly gebe ich 5 Punkte, weil man seine Leistung mittelmäßig gut einschätzen kann an diesem Wochenende. Esteban Ocon kriegt von mir 4 Punkte tatsächlich. Er hat sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert im Rennen. Also es ging einfach nichts, ja. Der Alpine war für die Strecke nicht passend. Was ich einigermaßen überraschend finde, weil im Prinzip, ja, das Übergewicht des Autos haben sie ja weitgehend abgestellt. Und ein Großteil des Rückstands kommt eigentlich vom, schwachbrüstigen Renault-Motor, würde ich jetzt sagen. Motorleistung spielt auf dem Mungaro-Ring jetzt aber überhaupt keine Rolle oder eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Daher hätte ich erwartet, dass die Alpine eigentlich doch deutlich weiter vorne mitspielen können. Ja, im Qualifying, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, haben sie komplett verwachst. Da haben sie einfach das Timing nicht hinbekommen. Die abtrocknende Strecke haben sie komplett unterschätzt. Sie dachten, keiner wird sich mehr verbessern können, weil es doch relativ nass ist. Sie sind in der Box geblieben, aber tatsächlich trocknete die Strecke unwahrscheinlich schnell ab, weil der Asphalt so heiß war. Der ungarische Sommer, da ist er wieder. Ich kriege wieder Jugendflashbacks hier. so haben sich dann doch alle irgendwie verbessert und die beiden Alpinen guckten dann blöd aus der Wäsche und standen folglich in der letzten Startreihe. Pierre Gasly hat ein ordentliches Rennen gefahren bis zu seinem Ausfall. Ein Hydraulikdefekt war dann daran schuld, dass er schon wieder ein Rennen nicht beenden konnte. Also da ist aktuell wirklich der Wurm drin. Hoffen wir mal, dass es in Spa besser läuft. Spätestens nach der Sommerpause sollten sie dann wieder besser aus den Startlöchern kommen und weiter vorne mitfahren können und Rennen auch beenden können. Esteban Ocon hat letztendlich dann auch nur den armen Jean Guarnu im alten Sauber hinter sich gelassen. Keine allzu große Leistung, muss man leider bei allem Respekt zu sagen. Wie gesagt, 5 Punkte Gasly, 4 Punkte Ocon, auch da sind wir uns einig, oder?
Da sind wir uns tatsächlich einig. Also ich gebe den beiden genau das Gleiche und hier nochmal ein paar Stimmen von den Teams. Und zwar Bruno Vermeer, der Teamchef von Alpine, hat gesagt, Pierre hat aus seinem ersten Stint einen soliden Job gemacht und war im Rhythmus mit den Autos. Am Ende hat er aber eben dieses hydraulische Leck und er hat gesagt, wir müssen diese wiederkehrenden Probleme unbedingt beseitigen. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es da einen Defekt gibt. Ich kann mir sogar vorstellen, ihr müsst mal dann in die Daten schauen irgendwann, dass Alpine der Defektkönig so ein bisschen ist in den letzten Rennen. Bei Esteban Ocon war es dann auch so wie bei zum Beispiel Zhou Guanyu früh in die Box gegangen und da ist halt die Track Position entscheidend. Wenn man eben sich auf der falschen Stelle sozusagen im Feld befindet, da Leute vor sich hat, dann macht man sich eben viel kaputt mit Dirty Air und so weiter und so fort. Also die beiden hatten viel Frust an diesem Wochenende und dementsprechend auch keine Gelegenheit zu glänzen. Und wir springen zu Haas. Da ist Hülkenberg mal wieder ein super Rennen gefahren. Hat ganz knapp, so knapp war es nicht, aber hat sich in die Punkte geschafft, hat zwischenzeitlich aber ganz gute Aktionen gezeigt. Er ist in der Quali 11. geworden, im Rennen 13. Sein Teamkollege Kevin Magnussen in der Quali 15. und im Rennen auch 15. Dave.
Jo, auch für die Haas war es ein schwieriges Wochenende tatsächlich. Die Strecke kam beiden auch nicht entgegen. Ich gebe dem Hülkenberg 7 Punkte für das Rennen in Ungarn. Kevin Magnussen kriegt von mir 5 Punkte. Es war irgendwie war der Wurm drin. Ja. In der Quali lief es noch ganz gut. Zumindest für Hülkenberg, hat sich auf 11 qualifiziert. Relativ knapp an den Top 10 vorbei. Das ist aller Ehren wert, wenn man bedenkt, dass die Strecke dem Haas eigentlich nicht entgegenkommt. Kevin Magnussen war 15. im Qualifying, also auch in Q2, aber gerade so. Im Rennen ging es für den Hulk dann nach hinten. Hier ist auch natürlich irgendwie der frühe Boxenstopp mehr oder weniger dran schuld. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum so viele so früh gestoppt haben. Gab es vielleicht irgendeinen Tumult in der Startrunde, der an allen vorbeigegangen ist? Wir haben auf jeden Fall nichts gesehen. Vielleicht hat sich der ein oder andere da ein bisschen in den Frontflügel krumm gefahren, es lagen ein paar Teile rum, ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht, aber es waren ja wirklich einige Piloten in den ersten Runden direkt an der Box. Strategisch macht es eigentlich keinen Sinn. Auch Hülkenberg hat dann drunter gelitten auf jeden Fall, konnte sich dann nicht mehr so richtig rehabilitieren im Lauf des Rennens. Hat in Relation zum Qualifying eben 2 Positionen verloren. 13. im Ziel ist, ja, so lala, gemessen an den Leistungen von Hülkenberg in dieser Saison und an den Leistungen von Haas in dieser Saison, eigentlich schon eine kleine Enttäuschung. Daher die 7 Punkte von mir. Kevin Magnussen, 5 Punkte, wie gesagt, er war 15. im Quali, 15. im Rennen, ein relativ anonymes Rennen insgesamt. Er hat beim Start was riskiert, ist auf Soft losgefahren, hat sich nicht ausgezahlt und das war aber eigentlich schon mehr oder weniger das einzig Bemerkenswerte an seinem Wochenende insgesamt. Deswegen sehr durchschnittliche 5 Punkte von mir. Was ist deine Wertung?
Ja, also bei mir ist es so, ich gebe dem lieben Hülkenberg, ja, ich habe mir echt schwer getan, aber ich gebe ihm tatsächlich 8 und ich gebe dem Magnussen 6. Es ist so, dass bei beiden auch ähnlich wie bei, ich glaube bei Williams war es, der Start relativ unterschiedlich verlaufen ist. Also Kevin Magnussen hat direkt am Start ein paar Positionen gut gemacht. Bei Hülkenberg war es so, dass er einige Positionen verloren hat. Und bei Kevin Magnussen war es auch so, er ist auf Softreifen gestartet, deswegen musste er recht früh an die Box. Das hat natürlich auch nicht geholfen, hat aber ein paar Leute überholt davor. Also der hat eigentlich wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen agiert. Fand ich eigentlich auch wieder ganz gut. Hinten raus hat er aber auch selber gesagt, im Qualifying hätte er besser abschneiden müssen. Denn wenn man sich das heutige Tempo ansieht, hat er gesagt, glaubt er nicht, dass wir im Rennen um Punkte gewesen waren. Also sie haken es jetzt mal als Lektion ab und blicken aufs nächste Rennen. Also sie sind ja grundsätzlich ein Punktekandidat inzwischen. Ja. Auch wenn es gerade in dem Rennen Aston Martin wieder sehr, sehr stark war. Deswegen, bin ich da mal gespannt, was noch so kommt. Und wir springen zu den Racing Bulls mit Danny Ricciardo und Yuki Tsunoda. Und die waren gar nicht schlecht unterwegs eigentlich. Danny Rick, 9. in der Quali und 12. im Rennen. Wir werden auch gleich sagen, warum. Und Yuki Tsunoda, 10. in der Quali und 9. im Rennen. Für den ging es dann nach vorne. Was sagst du dazu?
Ein klassischer Fall von Even Stevens bei mir. Wir haben das, die Floskel ja schon angesprochen mal. Danny Ricciardo und Yuki Tsunoda kriegen von mir beide jeweils 8 Punkte für diese Leistung am Wochenende. Aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich. Danny Rick halte ich zugute, dass er sich hervorragend qualifiziert hat tatsächlich. 9. vor Tsunoda einen Platz. Das ist schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und das Thema Boxenfunk wird uns jetzt auch hier wieder begegnen. Und noch ein paar Mal im Laufe dieser Episode. Also es war so ein Dauerbrenner-Thema irgendwie in Ungarn. Er hat sich am Ende tatsächlich auch über die Strategie beschwert, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiere mich da gerne. Er hatte auch allen Grund dazu, aber er hat es am Ende des Rennens in einer, ja, sehr gefassten, aber doch entschiedenen Form getan. Also kein Vergleich zu den ganzen Schimpforgien von Max Verstappen natürlich. Es geht auch so, ja. Man kann auch sachlich und trotzdem entschieden seinem Ärger Luft machen, seinem Unmut. Sehr, sehr, sehr sympathische Geschichte auf jeden Fall. Das starke Qualifying werte ich bei Danny Rick entsprechend hoch. Wie gesagt, im Rennen konnte er nichts dafür, dass er zurückgefallen ist. Das war der Strategie geschuldet. 12. Platz ist trotzdem ganz okay auf jeden Fall. Daher die 8 Punkte. Bei Yuki Tsunoda bin ich ein bisschen zwiegespalten. Er hatte ein sehr, sehr starkes Rennen. Tatsächlich hat wieder 2 Punkte geholt. Sehr wertvoll. Im Qualifying war er 10., also auch sehr gut, nur einen Platz hinter Danny Rick. Aber er hatte halt diesen Unfall. Er hat das Auto am Ende des Qualifyings weggeworfen, hat für viel Schrott gesorgt, für, naja, eine sehr kurze Nacht seiner Mechaniker. Und dass er trotzdem so stark zurückgekommen ist im Rennen. Er ist, glaube ich, unter ziemlichen Schmerzen gefahren sogar. Spricht sehr für ihn, aber ja, wie gesagt, aufgrund des Fehlers ziehe ich ihm da ein bisschen was ab. Am Ende haben wir beide mit 8 Punkten. Ich denke, das ist trotzdem eine sehr gute Leistung. Darauf lässt sich aufbauen. Weiter so. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich gebe Danny Rick 8 Punkte und Yuki Tsunoda tatsächlich 9. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich fange mal mit Tsunoda an. Der hatte also seinen Unfall. Ich bin der Meinung, das wäre auf den meisten anderen Stellen aber ohne so viel Schrott ausgegangen. Der ist ja dann abgehoben. Das war ein ziemlicher Schockmoment. Und das dementsprechend auch sehr unsanft wieder auf den Asphalt aufgekommen. Dass er da jetzt wahrscheinlich mit Schmerzen gefahren ist, kann ich völlig verstehen. Ich kann einfach nicht verstehen, wie man immer wieder doch noch an heutigen FIA-Strecken Stellen findet, die es überhaupt möglich machen, dass ein Formel-1-Auto, das von der Strecke abkommt, so abhebt. Wir haben es ganz extrem mit den Sausage Curbs gehabt vor einigen Jahren in Monza. Da ist ja in der Formel 2 mal jemand wirklich einfach wie so ein Flugzeug abgehoben und konnte froh sein, dass er da heil rausgekommen ist, geschweige das überlebt hat. Dementsprechend, also das kreide ich mir jetzt nicht an, weil ich glaube, in vielen Fällen wäre das anders ausgegangen und Yuki hätte keinen Schritt produziert. Er war hinter Danny Ric nur eine Position im Qualifying und hat Unglaubliches geleistet, finde ich, im Rennen und hat dann am Ende noch mit tollem Reifenmanagement die Aston Martin hinter sich gehalten. Von daher finde ich das aller Ehren wert und gebe ihm tatsächlich 9 Punkte. Und Daniel Ricciardo hätte wahrscheinlich sogar vor ihm landen können. Der ist sensationell gefahren dieses Wochenende. Aber, und das hat ihn wahnsinnig frustriert, hatten wir ja auch schon angedeutet, der ist sehr früh, weil er auch auf Softreifen gestartet ist, musste er in die Box. Und da hat er auch schon gesagt, also in mehreren Interviews, da hat er schon gewusst, dass das Wochenende gelaufen ist. Und das war wahrscheinlich das frustrierendste Rennen in seiner Karriere, meinte er. Weil er dann einfach nur in DRS-Train versumpft ist. Dass er dann noch 12. geworden ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe zwischendurch gedacht, okay, das wird gar nichts mehr. Das spricht für seine Leistung, die er da gezeigt hat. Und dementsprechend gebe ich ihm da auch 8 Punkte. Ich würde ihm gerne 9 geben. Aber
das Ergebnis gibt es nicht her, oder?
Dafür, das Ergebnis gibt es nicht her, ja. Es ist manchmal ein bisschen fies. Also die Punkte können nicht immer das widerspiegeln, was man eigentlich gerne ausdrücken möchte. Aber ich habe es ja jetzt verbal getan. Und damit sind wir bei der Halbzeit angekommen, mein lieber Dave. Ja. Und wir springen zu einer neuen Folge.
Was da die Punkte widerspiegeln, da bin ich mal gespannt. Es steht nach 12 Rennen 7-6. Das 13. Rennen in Ungarn ist jetzt gelaufen und entsprechend hauen wir uns wieder Fragen um die Ohren. Wer darf anfangen, mein Lieber? Soll ich dir eine Frage stellen? Magst du zuerst?
Du willst doch immer aufholen, dass es zumindest mal ganz kurz unentschieden steht. Okay. Dann stell.
Dann schieß los.
Ich dir die erste Frage.
Ich bin gespannt.
Also wir haben ja in unserer letzten Folge, und die verlinken wir euch hier auch, über Sauber, noch ist es Sauber, Audi eigentlich, natürlich ab 2026, da gibt es ja die Vorbereitung Andrea Binotto.
Mattia Binotto.
Ja, jetzt bin ich schon völlig, Mattia Binotto, um Gottes Willen. Mattia Binotto ist der neue Teamchef dort und noch heißen sie ja Kick Sauber und sie sind auch als das Sauber-Team in die Formel 1 gestartet. Und da gab es auch den ein oder anderen deutschen Hersteller, der mit ihnen kooperiert hat. Mit welchem deutschen Hersteller, mein lieber Dave, haben sie denn initial kooperiert, als sie in die Formel 1 eingestiegen sind?
Sauber meinst du jetzt?
Richtig.
Oh, das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich beantworten. Das ging natürlich noch weit in die 80er zurück, als sie in der Langstreckenweltmeisterschaft, Gruppe C war das damals noch, das Werksteam waren von Mercedes. Und unter der Ägide oder mit viel Unterstützung von Mercedes sind sie dann auch in die Formel 1 aufgestiegen und hatten zunächst auch Mercedes-Motoren, bevor die dann zum McLaren rübergewechselt sind damals.
Das ist absolut richtig. 1993 ist Sauber in die Formel 1 eingestiegen mit dem Sauber C12. Das war eine Partnerschaft mit Mercedes auch. 1994 ist Mercedes dann offiziell komplett eingestiegen und 1995 sind sie dann schon wieder weg gewesen und haben dann die legendäre Partnerschaft mit McLaren da natürlich initiiert. So, das ist ein wohlverdienter Punkt.
Geilo.
7-7.
Na, da ist ja der Gleichstand. Dann schauen wir mal, ob du wieder davonziehen kannst. Ich habe eine Frage, die bezieht sich sehr konkret auf den letzten Grand Prix jetzt und auf generell das Rennen in Ungarn. Pass auf, wenn du davon gehört hast, dann weißt du es ganz sicher. Wenn du noch nicht davon gehört hast, wird es richtig knifflig. Mal schauen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich bin mir sicher, unsere Zuschauer, Zuhörer ebenso. Es geht los. Oscar Piastri hat in Ungarn seinen ersten Sieg bei einem Formel 1 Grand Prix errungen. Unter merkwürdigen Umständen, aber er hat es geschafft auf jeden Fall. Dieses Kunststück ist bereits 5 weiteren Piloten gelungen, also auf dem Hungaroring ihren primären Sieg in der Formel 1 zu holen. 5 Piloten, wie gesagt, 5 Piloten außer Oscar Piastri. Ich wüsste gerne 3 davon. Kannst du mir 3 Piloten nennen, die ihren ersten Grand Prix auf dem Hungaroring gewonnen haben?
Das wird jetzt komplettes Ratespielen. Ich habe nicht davon gehört.
Oh nein, dann ist es doch eine ziemlich schwere Frage.
Aber
dann pass auf, bevor du das Raten anfängst, ich gebe dir den Tipp. Unter diesen 5 Piloten sind 3 Weltmeister. Ist nicht ohne.
Ja, nicht so wenige Weltmeister, die es in der langen Geschichte der Formel 1
gab. Du weißt, wenn du den Track Guide gelesen und auswendig gelernt hast, wie wir das alle tun, seit 1986 ist der Ungaroring im Formel 1 Kalender, also schränkt das doch
ja,
alles
das ist
ein
auch
bisschen
richtig,
ein.
Ja.
Wer hat seit 1986 seinen ersten Sieg auf dem Ungaroring geholt und ist dann später vielleicht Weltmeister geworden?
Ich werde jetzt einfach wüst drei Namen sagen und hoffen, dass es richtig
ganz
ist.
Ganz kurz noch ein Tipp. 2 dieser 5 Piloten stehen aktuell auch noch im Grid und fahren mit.
Ja, wenn ich ja nur einen falsch sage, dann bin ich ja schon...
Naja, ich denke, wir haben ein bisschen Spielraum.
Ich bin... schauen wir mal. Ich versuche es jetzt trotzdem schnell zu machen, weil ich es wirklich nicht weiß. Also die aktuellen Weltmeister sind ja Verstappen und Hamilton und Alonso. Sonst haben wir ja, glaube ich, keinen Weltmeister mehr drinnen. Bei Hamilton würde es mich fast ein bisschen wundern. Der ist ja in seiner ersten Saison schon so abgegangen, dass das so lange gedauert hat. Ungarn ist ja trotzdem ein Rennen, das eher so in der Mitte der Saison schon kommt. Er hat auch, was mich gewundert hat, ist, wer die meisten Siege für McLaren eingefahren hat, und da hat mich gewundert, wie wenig davon auf Alonso gefallen sind.
Pass auf, noch ein Tipp, wenn du bei Lewis Hamilton gerade bist, der ist keiner von diesen, aber zwei seiner ehemaligen Teamkollegen sind unter den 5 Piloten, die ich suche.
Das sind jetzt schon so viele Tipps, die mich nicht weiterbringen. Also dann sage ich jetzt mal, na gut, also einen kann ich dann sicher sagen, das muss ja dann Jensen Button gewesen sein.
Das ist korrekt, 2006.
Dann, das ist korrekt, okay. Ja, Jensen Button, dann wen haben wir noch als erstes?
Drei sind sogar Teamkollegen gewesen von Hamilton. Sorry, ich habe mich gerade geirrt.
Ja, dann sage ich halt Fernando Alonso.
Das ist korrekt. Brauche ich nur noch einen Namen und da musst du gar nicht weit zurückdenken. Auf den kommst du an. Kompletter Überraschungssieger vor wenigen Jahren in Ungarn. Hat seinen ersten und einzigen bisher Grand Prix-Sieg dort geholt.
Ach so, ja gut, aber ich war noch bei Weltmeister. Ja, dann kannst du ja nur Weltmeister, hast du gesagt. Ne?
Nee, der Kollege, den ich jetzt gerade meine, ist nicht Weltmeister. Wenn er nur ein Rennen gewonnen hat bisher, wird es schwierig.
Ja, ist immer noch.
Ja, korrekt. Also.
Gott, das weiß aber sehr
das viel passt Gott. Schon, das ist fair. Wenn du gar keine Ahnung hattest, kann man das schon mal machen. Jensen Button 2006, absolut korrekt. Fernando Alonso 2003 hat sein allererstes Rennen gewonnen in Ungarn. Esteban Ocon 2021, ganz klar. Der weitere Teamkollege von Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2008, hat auch sein erstes und einziges Rennen in Ungarn gewonnen. Und Damon Hill 1993, der wurde später auch Weltmeister, hat seinen ersten Grand Prix-Sieg in Ungarn geholt.
Ja, nicht sehr schlecht. Gutes Pflaster anscheinend für Weltmeister.
Hättet ihr es denn gewusst? Sagt es uns sehr gerne in den Kommentaren. Schreibt uns, seid ehrlich. Oh, an dieser Stelle kann ich noch ganz kurz verweisen. Wenn ihr auf YouTube guckt, was wir hier so treiben, es gibt den Community-Tab. Ihr könnt mal auf unserem Kanal schauen. Da gibt es ja Videos, Shorts und so weiter. Wenn ihr da auf Community klickt, da haben wir neuerdings tatsächlich auch ein kleines im Kreisfragenformat zum Mitmachen. In unregelmäßigen Abständen stellen wir euch eine Wissensfrage aus der Welt der Formel 1. Da könnt ihr dann wirklich mitmachen, draufklicken und ein bisschen was über die Geschichte des wunderbarsten Sports der Welt lernen. Macht da gerne mit, schaut drauf. Wir machen, denke ich, weiter mit den Fahrerbewertungen, oder?
So sieht's aus. Und wir sind bei Aston Martin, die sind weiterhin auf Platz 5 der Weltmeisterschaft. So ein bisschen Niemandsland, 69 Punkte, dahinter die Racing Bulls mit 33 und davor Mercedes mit 241. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr für reichen, diese Saison. Fernando Alonso in der Qualifikation 7. im Rennen 11. Lance Stroll in der Quali 8. im Rennen 10. Ich fand es schwierig, die beiden zu bewerten, denn die beiden Aston Martins sind beide auf Softreifen gestartet. Das war das einzige Team, das, dieses Risiko eingegangen ist. Sie sind dementsprechend auch sehr früh in die Box gegangen, was, wie wir gelernt haben, nicht gut ist, obwohl der Undercut eigentlich sehr stark ist. Aber der erste Boxenstopp war anscheinend jetzt in dem Rennen nicht the way to go. Zumindest nicht in ihrer Position, nicht in ihrer Track-Position. Auch Alonso wurde beim zweiten Mal recht früh in die Box geholt und dann sind ihm am Ende des Rennens die Reifen ausgegangen. So gut er sie auch managen kann, das wissen wir bei Alonso. Bei Stroll war es so, dass er seinen zweiten Stint verlängern konnte und dann hat er dafür hinten raus natürlich Vorteile gehabt, was dann auch dazu geführt hat, dass eben Alonso dann den Teamplayer gemacht hat. So, und mit dieser langen Erklärung gebe ich Alonso 7 und Stroll 8 und gebe dir das Zepter direkt mal über, lieber Dave.
Ja, ich kann das relativ kurz und bündig machen. Auch hier ein klarer Fall von Even Stevens für mich. Alonso und Stroll kriegen von mir jeweils 7 Punkte. War eine gute Leistung, es war aber ein bisschen glücklich und ein bisschen Pech war auch dabei. Es war nicht sehr aufschlussreich, ja. Der Aston Martin ist sehr, sehr sensibel, was die Temperatur angeht. Und die Asphalttemperatur vor allem schwankte im Verlauf des Wochenendes doch enorm. Sie hatten dahingehend ein bisschen Glück am Samstag im Qualifying, dass es ihnen entgegenkam. Entsprechend die Startpositionen 7 und 8 sind da wirklich hervorragend für den Aston Martin, muss man sagen. Da bin ich ein bisschen aufgehorcht schon und dachte, das wird ein gutes Wochenende. Im Rennen ging es da ein bisschen zurück. Trotzdem ein Punkt für Stroll, sehr gut. Und auch hier ist das Teamfunk-Thema dann doch wieder präsent. Eigentlich hätte Lance Stroll den Alonso zurücklassen sollen. Es gab diese Anweisung am Funk, der ist dann nicht gefolgt. Keine Ahnung, wie egal es dem Alonso ist oder auch nicht. Ein Punkt hin oder her. Weiß auch nicht, inwiefern das den Teamfrieden stört, aber wir sollten es mal erwähnt haben. Trotzdem, solide Leistung von beiden. Deshalb gebe ich beiden jeweils 7 Punkte. Das geht klar, oder?
Das geht sicherlich klar. Wir sind beim nächsten Mercedes-Team. Aston Martin ist ja mit Mercedes-Motoren unterwegs. Wir sind jetzt beim Mercedes-Werksteam, dessen Käppi ich auf habe. Und da heißt die Kombi natürlich Lewis Hamilton und George Russell. Lewis Hamilton in der Qualifikation 5. im Rennen 3. George Russell in der Qualifikation 17. und im Rennen 8. So. Mhm. Ja, schwierige Kiste bei George Russell. Bei Lewis Hamilton ist es relativ einfach. Kriegt er jetzt 9, kriegt er jetzt 10. Ich gebe ihm 9 und zwar aufgrund der Qualifikation. Da habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass der Mercedes, obwohl George Russell, der ist ja, wie wir auch alle wissen, 17er nun gewesen, der hat aber gesagt, während der Quali noch, als er interviewt wurde, dass die Pole Position wahrscheinlich aus seiner Sicht drin gewesen wäre. Das habe ich dann am Ende irgendwie nicht mehr so gesehen, zumindest bei Hamilton. Der war dann doch eine ganze Ecke von der Musik weg. Wir wissen natürlich, dass George Russell es ein bisschen schneller kann, aber ich bezweifle, dass das so viel rausgeholt hätte, weil da war der Abstand dann doch ein bisschen zu groß zur Spitze. Also schwierig einzuschätzen. Deswegen Hamilton 9, Russell 7. Hamilton hat, finde ich, ein super Rennen gezeigt. Also das wäre eigentlich ein 10 von 10 Rennen aus meiner Sicht gewesen. Hat unfassbar gegen Verstappen verteidigt auf einer Strecke, die es natürlich auch ein bisschen einfacher macht als andere. In Monza hätte das sicherlich nicht funktioniert mit dem DRS, dass er das so verteidigt. So hat er es gut gemacht. Hat immer so kurz vor der Zielgeraden durch das geschickte Batteriemanagement auch den Abstand zu Verstappen gerade so halten können, dass der eben mit seinem DRS nicht an ihm vorbeiziehen kann am Ende der Geraden, die da gar nicht so lang ist in Ungarn, in Budapest. Und irgendwann hat es Verstappen mit der Brechstange versucht, hat nicht geklappt, gehen wir dann auch nochmal drauf ein und ist souverän gelöst. 10 kann ich ihm aber noch trotzdem nicht so ganz geben. Bin mir auch nicht selber so ganz sicher, warum. Wie siehst du es?
Ich sehe es, was die Wertung angeht, ganz genauso wie du. Auch Lewis Hamilton mit 9 Punkten bei mir. George Russell gebe ich ebenfalls 7. Hamilton hat ein super Wochenende hingelegt tatsächlich. Ich glaube schon, dass vielleicht ein Quäntchen mehr drin gewesen wäre im Qualifying als Platz 5. Das ist ein winziger Kritikpunkt. Und ich denke aber auch, dass der Podiumsplatz letztendlich ein bisschen glücklich war. Wäre Verstappen da etwas besonnener zu Werke gegangen, nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen, dann hätte er von der Pace her sicher mindestens Platz 3 verdient gehabt. Aber gut, natürlich das Glück des Tüchtigen, ja. Hamilton hat sich hervorragend und lange verteidigt gegen Verstappen. Und bei dem Zusammenstoß hatten dann beide letztendlich Glück, dass kein Auto wirklich ernsthaft beschädigt war und sie beide das Rennen beenden konnten. Somit ein bisschen Glück war dabei, aber das Glück des Tüchtigen, wie gesagt, das hat er sich sehr verdient. Ebenso die 9 Punkte bei mir. George Russell, den Punktabzug gibt es hauptsächlich natürlich für den Lapsus im Qualifying. Er hat zwar zum einen die Schuld auf sich genommen, weil er die Runde einfach nicht zusammengebracht hat, als es drauf ankam. Ja. Es war aber auch zu wenig Sprit im Tank, als dass er dann gegen Ende, als die Strecke am besten war, noch eine Runde hätte fahren können. Das war so ein bisschen natürlich Sache des Teams. im Grunde genommen, ja, haben sie es dann beide irgendwie im Tandem verbockt, ja, Team und Fahrer. Schade, sonst wäre deutlich mehr drin gewesen, aber das Rennen war super, ja, er kam da im Gleichschritt mit Perez mehr oder weniger mit und die haben sich beide durchs Feld gepflügt. Zugunsten von Perez ist es am Ende dann ausgegangen, das ist einem Undercut geschuldet. Da hat die Red Bull-Mannschaft natürlich sehr gut die Strategie ausgewählt für den Mexikaner. Eigentlich hatte auch Max Verstappen eine gute Strategie, aber zu denen kommen wir dann später nochmal. Wie gesagt, Hamilton 9, Russell 7, das ist solide und darauf kann man aufbauen. In Spa, bin ich mir sicher, sind die beiden wieder vorne mit dabei.
Ferrari, Leclerc und Sainz. Leclerc 6. in der Quali, 3. im Rennen und Carlos Sainz 4. in der Quali und 6. im Rennen. Die haben also Plätze geswappt und zwar nicht so wie die McLaren, die ja das auf Teamorder gemacht haben. Bei Ferrari war es halt aufgrund der Umstände und bei Carlos Sainz war es vor allem der schlechte Start. Bei Ferrari, bei Charles Leclerc, dem zweiten Ferrari-Fahrer, war es die Tatsache, dass sie in seinem Fall hat er einen guten Job gemacht und das Reifenmanagement gut hinbekommen und er hatte auch eine gute Pace. Die hatte Sainz auch, aber aufgrund des schlechten Startes war er teilweise wirklich im Niemandsland unterwegs. Ich gebe beiden 8 Punkte. Auch Fred Vasseur hat eigentlich genau das Gleiche gesagt, was ich jetzt gerade schon ausgeführt habe. Was er noch gesagt hat, im Rahmen dessen, was der Ferrari aktuell hergibt, scheint das auch das beste Ergebnis gewesen zu sein. Natürlich nicht das, was sie sich wünschen, hat er gemeint. Auf Bezug auf Fahrbarkeit von dem Auto haben sie einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Aha. Damit ist er jetzt zufrieden. Jetzt geht es um die Schnelligkeit, um die Leistung. Er hat gesagt, der Abstand zu McLaren ist 2 bis 3 Zehntel. Schauen wir mal, ob sie es irgendwie hinbekommen. Spa hat ja eine ganz andere Streckencharakteristik. Die sehe ich aber tatsächlich auch eher bei McLaren. Ist aber ein anderes Thema, kommen wir noch dazu. Und dann schauen wir mal jetzt, was du dazu sagst.
Du hast das Thema Platztausch schon angesprochen. Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass tatsächlich McLaren und Ferrari in der Wertung jetzt den Platz getauscht haben. McLaren durch das hervorragende Ergebnis jetzt auf Rang 2 vor Ferrari. Die sind jetzt auf Rang 3 zurückgefallen. Aber darum geht's nicht. Es geht um die Noten der Fahrer. Kurzum, Leclerc und Sainz kriegen auch von mir beide jeweils 8 Punkte, genauso wie du. Du hast die meisten Gründe schon aufgeführt tatsächlich. Bei Leclerc lief es im Rennen besser als im Training und im Qualifying. Er hatte noch diesen Unfall im freien Training. Da hat er auch für unnötig Kopfschmerzen gesorgt bei seinem Team. Und den Mechanikern eine ganze Portion extra Arbeit verschafft. Das war nicht ideal, aber er hat sich dann sehr gut rehabilitiert im Rennen dafür. Ganz tapfere Leistung auf jeden Fall. Auch er hatte dann natürlich ein bisschen Glück, dass Verstappen dann hinter ihm gelandet ist. Vom Tempo her war es eigentlich nicht drin. Super, muss man abräumen, wenn es was zum Abräumen gibt. Gut gemacht. Ja, Carlos Sainz im Qualifying hervorragend gefahren, hat sich das Timing gut erwischt. Ja, hat die richtige Runde zum richtigen Zeitpunkt hingeknallt. Darauf kam es letztendlich an. Im Qualifying in Ungarn. Bisschen Pech am Start und dadurch war sein Rennen dann mehr oder weniger gelaufen, aber mit Rang 6 hat er, glaube ich, auch das meiste rausgeholt. Da ist Fred Vasseur dieser Meinung, dann wer sind wir, als dass wir uns gegen Fred Vasseur stellen? So sei es. Beide eine sehr, sehr gute Wertung von 8 Punkten. Damit kann man zufrieden sein. Und wir kommen jetzt zu McLaren.
Wir kommen zu McLaren und sind damit schon fast auf der Zielgeraden. Die sind jetzt ziemlich nah an Red Bull rangekommen. 338 Punkte, Red Bull 389. Also das wird langsam richtig spannend. Und Lando Norris ist auf der Pole Position gestartet und ist dann im Rennen Zweiter geworden. Und Piastri hat es andersrum gemacht, auf Platz 2 gestartet, nach der Erstkurve schon Erster geworden. Dann zurückgefallen durch den Boxenstopp und ist dann nochmal vorbeigelassen worden aufgrund von einer Teamorder. Wir haben das ja ganz ausführlich schon in unseren Highlights Part 2, haben wir extra eine ganze Folge gemacht drüber. Können wir uns auch hier nochmal anschauen oder ihr euch, wenn ihr das möchtet. Ja, was gebe ich den beiden Kameraden? Norris gebe ich tatsächlich nur 9 von 10 Punkten und Piastri 10 von 10. Warum gebe ich Norris nur 9 von 10 Punkten? Naja, am Ende hat er die bessere Pace gehabt, aber, und das hat er ja auch dann selber so gesagt, in der Post-Race-Konferenz, er hat das Rennen am Start verloren. Und er hat auch gesagt, er hat das Rennen am Start verloren. Es ist nicht so, dass er das Rennen weggegeben hat oder dass McLaren aufgrund der Stallorder ihm das Rennen gekostet hat. Haben wir auch schon in der Folge, die wir euch gerade verlinkt hatten, gesagt. Also ich finde, und Dave, du pflichtest mir da, glaube ich, bei, das war eine große Geste.
Absolut.
Aber er hat halt dementsprechend diesen Start und er hat diese Starts halt immer wieder. Er hat viele Rennen jetzt am Start mehr oder weniger mutmaßlich schon weggeschmissen. Das war jetzt eines davon. Ich finde es stark, dass er sich da in die eigene Nase fasst. Da gibt es andere Fahrer, wir kommen gleich auf den lieben Max Verstappen, die sind Von ihrem Können, von ihrer Expertise, sage ich mal, von ihrer Experience sind sie besser als Norris, noch eine Nasenlänge voraus, aber nicht in Sachen Selbstreflexion. Aber naja, das ist der Grund, warum ich Norris eine 9 von 10 gebe. Piastri 10 von 10, wie siehst du es?
Ja, ähnlich. Ich würde gerne ein paar Sachen ergänzen tatsächlich. Weil du gerade die Schwäche von Norris beim Start ansprichst, da bin ich voll bei dir. Die kam jetzt wiederholt zum Tragen, die kann man erkennen. Wenn du aber zurückdenkst an die letzten ein, zwei Jahre, da hatte Lando Norris tatsächlich auch eine Schwäche im Qualifying. Er hat oft die entscheidende Runde irgendwie mit einem kleinen Fehler versehen und startete dann von viel weiter hinten, als er es verdient hätte. Diesen Fehler, diesen Makel hat er komplett abgestellt. Er ist im Qualifying jetzt immer spot on, kriegt die Runde immer zusammen, wenn es drauf ankommt. Ich gehe schwer davon aus, dass ihm das mit den Starts ebenso gelingen wird im Laufe der Zeit. Er ist ja, darf man nicht vergessen, immer noch sehr, sehr jung. Das war übrigens die jüngste erste Startreihe zweier Piloten aus einem Team. Front Row Lockout, sagt man da im Englischen, die es je in der Formel 1 gegeben hat mit Piastri und Norris. Also die beiden sind beide auch super, super jung, lernen dazu. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Norris auch daraus lernen wird. Und bevor ich weiter quatsche, verrate ich euch, was ich den beiden gebe. Norris und Piastri kriegen von mir nämlich jeweils 10 Punkte. Das Klingeling kann man schon mal checken. Wie gesagt, kleine Schwäche beim Start sehe ich absolut so. Ich würde dem Norris da auch ein Pünktchen abziehen, so wie du es getan hast. Tatsächlich kriegt er von mir aber einen Bonuspunkt wegen der großen Geste, die er dann auch im Rennen gezeigt hat. Also er hat es unnötig spannend gemacht natürlich am Funk. Aber am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung. Der Meinung ist nicht jeder, aber viele, viele Experten sind dieser Meinung. Bin ich tatsächlich sehr froh drüber und ein Stück weit stolz drauf. Wenn ihr glühende Zuschauer und Verehrer von Automotor und Sport F1 seid, so wie wir das sind, Michael Schmidt, absolute Legende. Schönen Gruß an dieser Stelle, Schmidti. auch er ist der Meinung, ja, dass McLaren da im Großen und Ganzen absolut korrekt gehandelt hat, dass sie eher auf gute Stimmung im Ziel gesetzt haben, als dann eben den ein oder anderen Punkt mehr im potenziellen WM-Kampf der Piloten. Ja. Für das Team ist immer die Konstrukteurswertung entscheidend. Dass Lando Norris da uneigennützig gehandelt hat, wir haben es ja ausführlich besprochen in der Folge, hängen wir ihm beide sehr hoch an. Und wie gesagt, auch Schmidti war der Meinung, das ist korrekt so und der richtige Weg. Ja, United is the strong way, divided is the wrong way. Das kann sich ein gewisser Max Verstappen gerne auch mal hinter die Ohren schreiben. Wie gesagt, das rechne ich Norris hoch an, deswegen kriegt auch Norris von mir die 10. Er ist ja hervorragend gefahren, hat sich also auf der Strecke überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Oscar Piastri im Prinzip auch. Er hat das meiste rausgeholt. Er hatte diesen winzigen Fehler drin im Rennen, wo er kurz mal von der Strecke abgekommen ist. Den hat er aber locker wieder abgefangen. Und ab dann war er eigentlich grundsolide. Beide Piloten mit der Bestwertung haben sie sich verdient. Und wir kommen zu Red Bull.
Yes, Red Bull. Da haben wir ja auch schon über den lieben Max Verstappen eine eigene Folge gemacht. Unsere Highlights Part 1 können wir euch hier verlinken. Die könnt ihr natürlich euch auch gerne anschauen. So, Verstappen, Qualifikation 3., Rennen 5., Perez, Qualifikation 16., Rennen 7. Verstappen kriegt von mir 5 von 10, Perez 6 von 10. Verstappen kriegt von mir 5 von 10, weil er, bis zu seinem Manöver gegen Hamilton, da kann man jetzt auch halten davon, was man will. Manche sagen, Hamilton hat Schuld gehabt. Die meisten sagen, Verstappen hat Schuld gehabt. So ziemlich alle sagen, Verstappen hat es dann mit seiner Reaktion übertrieben. Wie gesagt, unsere Meinung in dem Video, das wir euch verlinkt haben. Aber das hat ihm das Rennen versaut, egal ob er jetzt schuld war oder nicht, das hätte er cleverer machen müssen, da hätte er dann das Maximum rausholen können, wäre mindestens Vierter geworden, vielleicht sogar eher Dritter, deswegen kann ich ihm dann nur die Durchschnittsnote geben, das ist vor allem für Max Verstappen zu wenig und Sergio Perez, der kriegt sogar ein Pünktchen mehr, aber nicht, weil er natürlich in der Quali so schlecht abgeschnitten hat auf dem Papier, sondern vor allem wegen seiner guten Recovery im Rennen. Das Rennen hat er wirklich sehr stark gemacht, auf einem Kurs, wo man schwierig überholen kann. Und er ist dann auch vor Russell ins Ziel gekommen, der ja auch tatsächlich auch 7 von 10 Punkten bekommen hat von mir. Aber im Prinzip, Perez hat halt aus meiner Sicht deswegen nur 6 von 10, weil ja, es war dieses Mal nur ein kleiner Fehler, der mal passieren kann. Aber es ist halt dieses alte Lied, Perez passiert es halt zu oft. Ist halt bei ihm so eine Seuche, die sich durchzieht. Ansonsten Rennen wirklich top. Schöne Geschichte, gute Manöver geliefert, ist dann vor Russell ins Ziel gekommen, was eigentlich eher für eine 7 oder 8 von 10 sprechen würde, jetzt mal nur aufs Rennen gesehen im Vergleich zu Russell. Aber es ist halt, wie es ist. Und Dave, mach du den Deckel drauf.
Ja, yeah, mach den Deckel drauf. Bei mir gibt es für Max Verstappen ebenfalls nur 5 Punkte diesmal. Sergio Perez, da bin ich noch gutmütiger. Ich gebe dem Perez tatsächlich sogar 7 diesmal in Ungarn. Warum, wieso, weshalb? Ja, über Max Verstappen, du hast es gerade schon gesagt, haben wir sehr ausführlich in der Highlights-Episode gequatscht. Ich würde trotzdem gerne nochmal bekräftigen tatsächlich, dass es mehrere Gründe dafür gibt, warum ich ihm nur 5 Punkte diesmal gebe. Punkt 1, er war im Qualifying nur Dritter, sage ich jetzt explizit in Anführungsstrichen, weil die Abstände winzig waren. Also er hat aus dem Auto, das seiner Meinung nach kaum verbessert war, er hatte ja das ganze Upgrade-Paket zur Verfügung, wirklich enorm viel rausgeholt. Das war sehr, sehr gut tatsächlich. Aber er war da auch schon im Qualifying sichtlich angefressen, unzufrieden, angespannt. Das hat man gemerkt und gesehen. Und im Rennen dann, ja, diese ganzen Eskapaden haben wir schon angesprochen. Auch da ist er wirklich zu forsch rangegangen an die ganze Geschichte. Dieser letzte Stint, wo er total aggro losgefahren ist und sich die Reifen schon verheizt hat. Diese permanenten Scharmützel mit seinem Renningenieur am Boxenfunk und ja, diese schiere Undankbarkeit, ja. Seinem Team gegenüber, seinen Fans gegenüber später dann auch noch, das wirklich finde ich total daneben. Und das Schlimme ist, er hat es dann noch bekräftigt. Also auch lange, lange nach dem Rennen hat er in dem ein oder anderen Interview wirklich noch weiter wild um sich geschossen, wo man doch meinen müsste, ja, die Emotionen sind jetzt vielleicht abgekühlt, im Eifer des Gefechts rutscht einem vielleicht was raus. Darf's halt nicht, ne, aber ist es halt, aber auch wirklich viele Stunden nach dem Rennen hat er dann noch gegiftet gegen die Entscheidungen, dass das Upgrade Mist war, dass die Strategie Mist war und alles ist Mist, nur der Max ist halt der Gott, der dann wieder alles retten muss. Das ist...
Ja, hat ja auch mal gesagt, dann kann er sich das die Tools auch einbauen lassen ins Auto, dann kann er das eigentlich gleich selber machen mit der Strategie. Also kann man jetzt, manche haben gesagt, das war sein Humor, kann man mal so stehen lassen, wie es ist. Es ist halt ein bisschen schade, wenn man die Gesamtsituation sich anschaut. Wie gesagt, viele haben ja auch bei euch in den Kommentaren in die Highlights-Episode 1-Folge geschrieben. Vielleicht ist Max deswegen gerade so drauf, wegen der Situation im Team. Kann natürlich mit reinspielen. Wir wissen aber, dass er ja in der Vergangenheit auch, als es viel harmonischer bei Red Bull war, auch öfters mal so ausgetickt ist. Aber wir möchten es auch mal für alle sagen, die jetzt meinen, wir hauen immer auf dem Verstappen drauf. Schaut euch unsere Highlights-Videos von vorher an, die Fahrerbewertungen. Wir geben ihm eigentlich immer die Bestnote. Wir wissen, er ist ein Top-Fahrer. Er ist auch ein lustiger Typ, ganz ehrlich, wenn er mal nicht seine Ausraster hat, dann ist er ja wirklich auch ganz sympathisch. Aber das hat er halt einfach aus unserer Sicht auch dann deutlich zu oft. Dieses Mal halt, deswegen thematisieren wir es auch so. Und Schlusspunkt will ich da jetzt noch dazu sagen, Daniel Ricciardo hat gezeigt, wie es anders geht. Der hat am Ende sehr, sehr frustriert gewirkt. Man hat es in seinen Augen angesehen, er war auch wütend. Daniel Ricciardo ist halt einer, der hat immer noch sein Grinsen, die Mundwinkel gehen immer noch nach oben, wenn er irgendwie traurig ist und fast am Heulen ist oder wütend ist. Der ist halt so gestrickt, der ist halt so ein bisschen die Antithese da auch wieder zu Max Verstappen, aber der hat halt nicht richtig aufs Team eingedroschen, hat sehr wesentlich diplomatischer gesagt und das fand ich persönlich auch besser, weil die Leute brauchst du halt, so wie es McLaren gesagt hat zu Norris in Bezug auf Piastri, du wirst ihn noch brauchen in der Weltmeisterschaft. Absolut. Und das ist dann halt schade, ne, wenn du deine Leute dann halt so in die Pfanne haust, aber... Ich würde sagen, Dave, wir hauen euch nicht in die Pfanne. Schreibt uns eure Meinung gerne zu allen diesen Fahrerbewertungen, wenn wir da falsch liegen, eurer Meinung nach, in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr zuschaut sowieso. Wenn nicht, es lohnt sich vorbeizuschauen. Und Dave, was erwartet uns denn in den nächsten Folgen?
Ich will dich nicht in die Pfanne hauen, mein Lieber, aber ich würde gerne noch 2, 3 Sätze zu Perez loswerden. Das habe ich jetzt noch nicht getan. Ganz kurz, bevor wir noch einen Ausblick geben. 7 Punkte kriegt der Kollege ja von mir und das ist eigentlich mehr als in der Vergangenheit, nachdem er es im Quali vergurkt hat. Ja. Auch diesmal ist ihm ein Fehler passiert, er hat viel Schrott produziert. Das ist schwer zu entschuldigen tatsächlich und die Häufigkeit, mit der ihm das passiert, ist natürlich nicht gut. Es war aber wirklich ein winziger Fehler diesmal und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an und deswegen kriegt er auch die 7 Punkte. Er hat sich dann im Rennen perfekt rehabilitiert. Ja. Er hat Er ist ins Auto gestiegen. Er hatte das letzte Mal, als er im Auto saß und seinen Unfall hatte, ein sehr leichtes Auto im Qualifying-Trim auf einer, na, mindestens feuchten Strecke. Das nächste Mal sitzt er im Auto. Gilt übrigens genauso für Yuki Tsunoda, ja. Das nächste Mal sitzt der Kollege im Auto, hat auf einmal ein ganz schweres Auto. Es ist trocken, es sind ganz andere Reifen drauf. Die Bedingungen sind komplett anders. Und er hat es eigentlich von vorne bis hinten sehr tapfer durchgezogen. Wie du schon ganz richtig gesagt hast, mehrere super Manöver gezeigt und mit Rang 7 eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis noch erzielt. Ja. Er hat dann, naja, seinen einzigen richtigen Kontrahenten in dem Rennen, das war George Russell, in einem mehr oder weniger gleichwertigen Auto. Den hat er geschlagen. Also wirklich Hut ab, dass er sich mit seinem doch mit Sicherheit angekratzten Selbstvertrauen da so aus dem Schlamassel gezogen hat. Das nötigt mir auf jeden Fall Respekt ab. Deswegen würde ich das sehr gerne mit 7 Punkten diesmal. Deckel drauf dafür. Und was uns erwartet in Zukunft, ist vieles. Ja. In der sehr nahen Zukunft, je nachdem, wann ihr das schaut, steht der letzte Grand Prix vor der Sommerpause schon direkt vor der Tür. In Spa, ja, da haben wir natürlich eine wunderbare Vorschau für euch, ein Vorschauvideo, wo wir euch wie immer Fakten zur Strecke, geschichtliche Hintergründe und ja, die Aussichten aufs Wochenende mit unseren Predictions, mit den garantiert falschen Predictions wieder, präsentieren. Das machen wir. Und in der Sommerpause, da haben wir noch viel, viel mehr vor. Da dürft ihr sehr gerne gespannt sein. Wir sind auch gespannt. Wir wissen nicht, was wir davon alles umgesetzt kriegen, aber mit eurer Hilfe, und an die appelliere ich sehr gerne nochmal zum Abschluss, ihr macht das alles hier möglich. Wir haben mittlerweile auf YouTube eine Community von weit über 650 Abonnenten. Viele von euch engagieren sich fleißig in der Kommentarspalte immer und treten da mit uns in Kontakt. Wir haben super Diskussionen. Jede Meinung ist natürlich erlaubt. Die sind nicht alle positiv und uns zugewandt, aber alles gut. Ja, solange es sachlich bleibt, können wir gerne über alles sprechen. Tun das auch mit euch. Wir beantworten alle Kommentare so schnell und gut wie können. Macht unheimlich viel Spaß und auch da, es ist mehr Formel 1 ist mehr gut, das ist unser Leitspruch, das wisst ihr. Mehr Community ist sogar noch mehr besser, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Deshalb,
so sieht's aus.
Erzählt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir machen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen in der Sommerpause, dass unser Angebot für euch noch eine Ecke geiler wird. In diesem Sinne, Deckel drauf, oder?